Willkommen bei Vineyard Flow, dem Vineyard-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir fragen, Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und was bewegt dich? Ich bin Christian aus Hamburg und heute hier im Stream mit meinem Freund Jo Tut aus Berlin.
Hey Christian.
Hey, gut, dass du hier bist.
Ja, schön, dass ich dabei sein darf.
Jo ist Teil des Dachleitungsteams und verantwortlich für Worship und Creative Arts. Und unser Thema heute, Anbetung. Und bevor wir richtig ins Thema reingehen, möchte ich einfach ein bisschen was von dir wissen. Wo bist du eigentlich aufgewachsen? Kommst du aus einer Familie, die sich immer schon nach Gott ausgestreckt hat?
Ich bin in den Niederlanden geboren. Dort habe ich 6 Jahre gelebt. Und dann bin ich nach Frankreich umgezogen mit meinen Eltern an der Schweizer Grenze neben Genf. Und dort habe ich meine Jugend verbracht. Und deshalb ist meine emotionale Sprache Französisch, aber meine Muttersprache Holländisch. Und mein Vater war Physiker im CERN. Das ist wichtig, weil CERN, das ist ja der größte Forschungsinstitut der Welt für Kernphysiker. Und als er jung war, musste er sich entscheiden zwischen Physik oder Theologie. Und er hat sich für Physik entschieden, weil er in so einer engen Umgebung aufgewachsen ist, sehr religiös, und er wollte eigentlich mit Gott oder mit diesem System gar nichts mehr zu tun haben. Deshalb bin ich, bis ich 23 war, habe ich mit Jesus oder mit Gott oder mit Kirche nichts am Hut gehabt.
Okay. Bis du 23 gewesen bist, was ist dann passiert?
Ja, das ist eine sehr interessante Geschichte. Also, ich war in Frankreich in der Schule und ich war in einer Schulband. Ich habe mein Abitur dort gemacht und 8 Jahre lang in dieser Schulband gespielt. Unser Traum war, davon zu leben. Und so nach meinem Studium in der Schweiz in Lausanne sind wir nach Spanien umgezogen mit der ganzen Band. Und ein von diesen Jungs, der mit uns da unterwegs war, hatte sich für Jesus entschieden.
Alright.
Und das war eine krasse Geschichte, wie er da zum Glauben gekommen ist. Kurz bevor er sich ja für Jesus entschieden hat, hat er versucht, sich das Leben zu nehmen. Als Musiker wurde er eingeladen, an so einen christlichen Abend mitzuspielen. Und dort hat er Jesus getroffen, sage ich mal. Und okay. Er erzählt uns alle davon. Seine Geschichte hat mich sehr bewegt. Weil Musiker sind Menschen, die immer so etwas spirituell drauf sind. Sie suchen nach irgendetwas. Auch in einer Band ist so eine Gemeinschaft wie etwas ähnlich wie eine Gemeinde, natürlich mit einem anderen Ansatz. Aber man versucht da auch, man ist auf der Suche nach der Klang, sage ich mal. Und okay. Als ich dann Jesus getroffen habe für mich selbst persönlich, nachdem ich mit diesen Typen da gesprochen habe, habe ich so diese Klang entdeckt für mich. Und das war sehr spannend. Ja, sehr spannend.
Okay. Ja. Hey Hammer, ihr seid mit der Band nach Spanien gezogen. Wie groß war die Band? Was habt ihr für Musik gemacht?
Also die Musik war eher so Symphonic Rock. Das könnte man so Pink Floyd, Genesis. Und okay. In Spanien haben die alle nur so Máquina Total gehört. Das ist so Elektro. Das hat kein Mensch interessiert. Es war krass. Eigentlich so ein Gemeinschaftslebenstraum. So.
Okay. Community.
Genau.
Nice. Okay. Und dein Kollege in der Band hat angefangen, von Jesus zu erzählen. Wie war das am Anfang für dich? Was dachtest du?
Diese Typen habe ich gekannt aus der Schule. Der war der Guitar Hero von der Schule. Der war ein absolute genialer Gitarrist. Und der hat, den hatten wir 2 Jahre lang. Er hat irgendwie sein Abitur gemacht oder kurz davor aufgehört. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Haben wir nichts mehr von ihm gehört. Und plötzlich taucht er wieder auf. Das war der gleiche Mensch. Aber seine Ausstrahlung war etwas anders. Und er erzählte, wie er ja diesen Weg mit Jesus plötzlich entdeckt hat. Und der hatte dann für jede von uns in der Band hat er auf Französisch so eine Bibel geschenkt. Ich glaube, der Einzige, der angefangen hat, da drin zu lesen. Und ihm auch Fragen zu stellen über das Leben, über alles Mögliche. Und ich habe zum ersten Mal jemanden kennengelernt, der so eine persönliche Beziehung mit Jesus hatte. Vorhin war das für mich alles so Kirche, Macht, bei ihm wurde das fassbar.
Okay. Was ist dann passiert?
Gut, was ist passiert, ist, dass er mit mir einen Weg gegangen ist. Also sowieso eine Freundschaft war schon da. Aber wir haben sehr viel miteinander gesprochen. Ich kann mich an einen Tag erinnern. Da war ich am Genfer See. Da war ich in einem Haus und da habe ich so in die Weite geblickt auf dem Genfer See. Und das war ein Abend. Das war ein unglaublich schöner Himmel, man sah die Reflexion der Sterne auf dem Wasser, auch in den Alpen, diese ganzen Chalets und die Häuser, auch die Reflexion. Unglaublich schön. Plötzlich, ich kann es dir nicht erklären, es ist, als Gott mir die Augen geöffnet hat. Ich würde sagen, es ist für mich das erste Mal, wo ich es zulassen konnte, dass es vielleicht einen Gott geben könnte, der mich liebt. Und ein Jahr später habe ich mich offiziell, das war 93, offiziell für Jesus entschieden.
Also da hast du ein bisschen Bibel gelesen, du hast mit jemand gesprochen hier, oder jemand hat erzählt von Jesus, der ihn kennengelernt hat. Aber dann hast du eigentlich, die Erfahrung Gottes war eigentlich durch die Natur. Also du bist eigentlich eher so ein Mystiker wie ich. Huh? Finde ich ja, ja cool.
Und das Lustige, das habe ich vor 2-3 Jahren festgestellt, an dem Ort, wo das passiert ist, das war in Lausanne in der Schweiz.
Okay.
Und dieser Vorort hieß auf Französisch La Conversion, okay. Deutsch Bekehrung.
No way.
Prophetisch.
Das ist wie viele Jahre her?
32 Jahre her.
32 Jahre. Wann war Glaube schwierig für dich?
Glaube war schwierig, als ich Entscheidungen treffen musste für mein Leben, die zu erwartende Path, den ich hätte nehmen sollen, die ich verlassen musste. Und da war für mich gar nicht so einfach, auf diese Weg konsequent zu gehen.
Worauf musstest du verzichten?
Ja, ich habe in der Hotelfachschule in Lausanne studiert. Das ist die beste Hotelfachschule der Welt. Das bildet Menschen aus, die weltweit agieren in Hotelindustrie, 5-Sterne-Hotellerie, aber auch andere Businesses und so. Ja, also ich habe erstmal nach 5 Jahren, auch nachdem ich unterwegs war mit Jesus, gemerkt, okay, ich musste mich entscheiden zwischen, mache ich jetzt Karriere in dieser Hotelindustrie? Was, wenn du ein Manager bist in solchen Hotels, dann bist du 24/7, also den ganzen Tag da beschäftigt. Mhm. Und ich habe gemerkt, aber dass Jesus und Gemeinde und Leib Christi und was auch immer das bedeutet für mein Leben, da habe ich gemerkt, okay, ich muss mich entscheiden. Ja, und dann habe ich mich für Jesus entschieden. Und dann habe ich für ein großes Unternehmen, deutsches Unternehmen, Siemens, gearbeitet. Man kann ja bei Siemens gut verdienen, sein Leben lang. Verlasse ich das jetzt oder gehe ich für eine christliche Missionswerk arbeiten, die spendenbasiert war? Irgendwann habe ich mich entschieden, den Weg zu gehen, auch da für diese Missionswerk zu arbeiten, die ein Jahr später pleite gegangen ist.
Okay, lass mich kurz mal anhalten. Also du hast 2 große berufliche Entscheidungen musstest du treffen, wo es beides mal um Geld, Karriere und Status ging. Und irgendwas hat dich gezogen in Richtung Jesus, in Richtung Abenteuer. Was war dieses Ziehen? Wo hat es stattgefunden in dir?
Eine der Frage, die mich beschäftigt hat, als ich nach Spanien gehen musste mit dieser Band, ist, ich will nicht, wenn ich 70 bin, zurückschauen auf mein Leben und sagen, okay, ich hätte es machen können, aber ich hatte vielleicht Angst. Und als ich dann vor der Wahl stand, bei Siemens zu bleiben oder für dieses Missionswerk zu gehen, das war für mich die entscheidende Frage. Ich will nicht zurückschauen auf mein Leben und sagen, ich habe es nicht gemacht, weil ich hatte Angst. Weißt du, so.
Hey, ich spule ein ganz bisschen vor. Absoluter Fun Fact für mich. Du bist dann auf einmal in einer Band gewesen, die für Benny Hinn gespielt hat. Wie war das?
Eigentlich ist das auch, hat es mit all diesen Entscheidungen zu tun, die ich getroffen habe. Es war schon der Hammer. Ich war ja an 4 Crusades von Benny Hinn beteiligt. In Berlin, Birmingham, Belfast und Bern. Die 4 Bs. Und unsere Aufgabe war es, so die Menschen ja in Praise ja, so zu bringen, dass sie und da haben wir jedes Mal müssen wir 4 Songs spielen, die Menschen zu animieren, sage ich mal. Das war schon interessant, vor 14.000 Leute da in Birmingham rumzuspringen auf die Bühne. Da habe ich die Gedanke gehabt, ja, in Spanien hat es nicht funktioniert, aber mit Jesus schon.
Nice. Und dann ist was ganz Spannendes passiert und das ist der Grund, warum wir hier heute reden, nämlich Vineyard ist passiert in deinem Leben. Warum Vineyard? Wie bist du dazu gekommen? Was hat dich angesprochen?
Ich bin dann nach Berlin gezogen, 98. Da war ich in einer sehr großen Gemeinde und ich war etwas verloren und hatte immer noch so Kontakt zu dieser Person, mit dem ich diese Übergabegebet gesprochen habe. Und sie hat mir gesagt, ja, ich war auf einer Vineyard-Konferenz in Bern. Das muss 1997 gewesen sein.
Okay.
Und dann hat sie ein Ehepaar, hat gesehen, dass es ein Ehepaar gibt, die eingesegnet wurde, um in Berlin eine Vineyard-Gründung zu starten. Aber ich muss auch sagen, dass ich in der Zeit dann auch Martin Bühlmann kennengelernt habe. Also Martin, wenn er Menschen trifft, die so verschiedene Sprachen sprechen, das findet er immer ganz spannend. Und dann haben wir drei Sprachen mit von einer Minute gesprochen. Und da ist irgendwie so ein Connection entstanden. So.
Hey, welche Sprachen sprichst du fließend?
Meine Muttersprache ist Niederländisch, meine emotionale Sprache Französisch. Und da ich in Spanien gelebt habe, auch Spanisch.
Ja. Wow. Okay, dann hast du von Vineyard gehört und du bist dann irgendwie dazugestoßen, hast Martin Bühlmann kennengelernt. Gib mir mal so 2, 3 High Points. Was fandest du am Anfang cool an Vineyard?
Für mich war das entscheidende Beziehungen, dass nicht ein Dienst oder ein Erfolg von einem Dienst oder was auch immer im Mittelpunkt stand, aber Beziehung. Beziehung war sehr, sehr wichtig. In den 90er war ich auch in London und der dort geleitet hat, war ein persönlicher Freund von John Wimber.
Okay.
Und ich habe ihn dann auch getroffen in 1995 in Westminster Chapel. Dieser Leiter hieß Dr. R.T. Kendall. Er war ein super Lehrer, aber er war auch sehr offen für den Heiligen Geist. Und dann habe ich diese Toronto Blessing Geschichte auch in HTB miterlebt. Ja, ich fand das sehr spannend und dieses natürlich übernatürlich, das war für mich entscheidend. Und ich kann mich erinnern, bei Vineyard gab's immer so Dreiecke, ne? Finden, fördern, freisetzen. Und ich fand in, up and out. Das fand ich immer so eine gute Sache, weil es ging dann mit 25% in, 25% up und 50% out. Das, ich weiß nicht, ob man das erklären sollte.
Was bedeutet das für dich?
Also up heißt Gott anbeten, auf Gott schauen. In heißt, wir sind miteinander unterwegs, wir nehmen einander wahr. Aber das alles machen wir nicht für uns selbst und wir haben keinen Sozialclub, aber wir haben eine Botschaft, die in die Welt gehört. Out heißt für mich, nach draußen zu gehen, die Menschen zu begegnen, die Jesus vielleicht nicht kennen, so wie ich damals.
Okay, meine Frage war, was hat dich an Vineyard fasziniert? Was ich gehört habe, ist einmal die Beziehung, ehrliche Beziehung, vielleicht auch was in anderen christlichen Kreisen du vorher erlebt hast, dass eher Masken vielleicht getragen worden, ein bisschen ein schönes Leben vorgetäuscht wurde. Bei Vineyard ist eine Stärke, wir teilen Erfolge, aber wir teilen auch Zerbrüche. Dann habe ich gehört, natürlich übernatürliches Leben. Also zu sagen, hey, ich lebe mit Jesus, wie ich jetzt gerade bin. Aber ich erwarte auch, dass Gott seine Wunder tut in meinem Alltag, was auch Risiko bedeuten kann, was mich über die Komfortzone zieht. Und ich habe gehört, auch dieses internationale Setting von Vineyard, ja, dass verschiedene Kulturen zusammenkommen. Du hast aus Großbritannien erzählt, du hast vom Toronto Blessing erzählt, aus Kanada. Gibt's noch was, wo du sagen würdest, das hat dich total mitgenommen?
Natürlich die Art und Weise, wie wir Jesus anbeten. Als ich Musiker war, fand ich es immer schwierig, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, Bühne, weil wir, wie jeder Musiker, stehst du da irgendwie auf der Bühne von Menschen und die schauen auf dich. Was ich bei Vineyard so cool fand, ist, dass diese Sprache der Musik aus dem Herzen kam und das war keine Performance, aber das war eine Herzenssprache. Melodien, Texten, die Qualität der Musik und es war aber auch gleichzeitig so wie Johannes der Täufer, der immer sagt, es geht ja nicht um mich, aber es geht um Jesus und immer auch auf Jesus zu verweisen. Und das auch ohne große Hype, wie ich da auf die Bühne in Birmingham mit 14.000 Leute.
Ja, ohne Hype. Jesus anbeten. Hey, und das ist auch unser Thema heute, denn du leitest oder du steuerst oder du führst. Wir haben verschiedene Worte im Vineyard, die wir versuchen zu nehmen. Worship and Creative Arts. Das Team in Vineyard Dach, Vineyard Deutschland, Österreich, Schweiz, wo es darum geht, Anbetung zu fördern, aber auch Anbetung nicht nur durch Musik, sondern durch Künste und auch Anbetung als Lebensstil. Und deswegen ist das auch unser Thema heute, Jesus anbeten und Anbetung leben. Wann ist dir so das Thema Anbetung Gottes zum ersten Mal begegnet? Wann ist dir zum ersten Mal klar geworden, das ist eigentlich die solideste Antwort, die wir Gott geben können?
An dem Tag, wo ich Jesus zum ersten Mal zu Jesus Ja gesagt habe, dann sagte diese Frau zu mir, geh mal auf dem Klavier, der da in dem Raum steht, und fange an zu spielen. Ich habe angefangen zu spielen, zu improvisieren, weil ich in der Lage war dazu. Und das, was rauskam, war mehr als Musik. Das war nicht nur Noten und Melodien. Das war etwas, das war ein anderer Klang. Das ist für mich so eine Grundlage geworden, für mich zu sagen, ich mache keine Musik mehr als Jesus-Nachfolger, ich bete Gott an. Und für mich ist da ein Riesenunterschied. Gerade auch in den 90er, als ich diese Band verlassen habe in Spanien, habe ich alles hinterlassen, meine Keyboards hingegeben und sagen, Leute, ich habe es versucht, das war ein Traum. Aber jetzt nimm diese Keyboards und ich habe nichts mehr. Ich habe gesagt, für mich ist die Musik vorbei. Und ich glaube, das war prophetisch, weil für mich ist die Musik, ich bete Jesus an. Das ärgert manche Musiker, mit dem ich unterwegs bin. Weil sie sagen, ja, aber ich bete Jesus an. Und für mich ist das mehr als Musik. Ich kann mich erinnern an, also wenn ich das erste Mal, dass ich erlebt habe, wie Anbetung in so einer, mit anderen Menschen, so diese Anbetung in einer Gemeinde, das war in Holy Trinity, Brompton, da werde ich mein Leben lang erinnern, wie 500 Menschen mit einer Stimme gesungen habe. Und das war für mich so wie eine ganz neue Erfahrung. Das Leben hat damit zu tun, ja. Und die Ewigkeit hat damit zu tun.
Hey, ich liebe, wie du das ausdrückst. Ich habe Musik gemacht, aber es war mehr als Musik. Total schön. Ich glaube, das ist genau der Kern eigentlich von der Anbetung. Wenn wir unser Leben anfangen, auf Jesus auszurichten oder auch aus der Gegenwart von Jesus anfangen zu leben, dann leben wir unser Leben, aber es ist mehr als unser Leben auf einmal. Und wir haben irgendwie Teil an einer größeren Realität. Sehr schön ausgedrückt. Vielen Dank für diesen tollen Satz. Es war mehr als Musik. Spanien, da hast du gesagt, du hast zum ersten Mal Musik gemacht in der Gegenwart Jesu. Es war mehr als Musik. Dann bist du zu Benny hin, da ging es darum, ey, Praise, lass uns mal in die Stimmung kommen so. Vielleicht so die richtige, wenn man es positiv ausdrücken will, die Augen mal in die richtige Richtung richten. Aber dann in die Vineyard. Und dann hast du eigentlich noch mal eine andere Realität von Anbetung kennengelernt. Gib mir mal einen Überblick, Anbetung in Vineyard. Was würdest du sagen, ist das? Wie leben wir das?
Also Anbetung in Vineyard, ich glaube, wir verstehen das wirklich auch als Lebensstil. Und ich glaube, dass was wir damit meinen, ist, dass wir in unser Leben Raum schaffen möchten für Jesus. In unsere Herzen, in unserem Alltag, in unsere Gottesdienste, in unsere Versammlungen. Wir wollen Raum schaffen für Jesus. Und Anbetung ist deshalb für mich mehr als Musik, weil wenn wir vier Songs vor ein Predigt spielen und gemeinsam singen, was ich toll finde übrigens, ist es nicht vorbei mit der Anbetung. Und da kommen die Dinge, zum Beispiel wie natürlich, übernatürlich, immer sensibel zu sein für das, was Jesus gerade macht, dass man diese Antennen ausgestreckt haben und dass Anbetung da Teil ist von wer wir sind, von unser Leben, von Jesus nachfolgen. Und ich kann sagen, wir als Vineyard, weil wir auch in Anbetung durch Musik entstanden sind, dass diese Musik gepaart mit das Leben der Menschen, die diese Bewegung gegründet haben, ja, dass es wirklich Teil ist von unserer Geschichte und wer wir sind. ich glaube, du hast es mal gesagt, in den 70er Jahren war die Sprache, ja, in den 70er war die Sprache in dieser Hippie-Zeit und so weiter. Das war eine Sprache, die die Menschen, die Jesus nicht kannte, die haben das verstanden. Und heute sind wir am Ringen, wieder einen Klang oder eine Melodie oder einen Herzensschrei zu suchen, die die Menschen heute in dieser Zeit, wo wir leben, verstehen. Und ich glaube, Anbetung hat sehr viel damit zu tun. Das ist so die Frage, die mich umtreibt. So.
Okay. Du hast eben die Anfänge der Vineyard erwähnt. John Wimber und Carol Wimber sehen wir im Grunde als Gründer der Vineyard-Bewegung in den späten 70er, Anfang 80er in Kalifornien. Und John Wimber war Jazzmusiker, sehr guter Musiker, hat bei den Righteous Brothers gespielt damals und ist in Vegas aufgetreten. Und als er Jesus kennengelernt hat, hat er eigentlich seine musikalische Gabe wirklich genommen und ähnlich wie du vielleicht gesagt, ey, ich möchte jetzt gerne meine musikalische Gabe vor Gott legen und Gott damit dienen. So, das war ein längerer Prozess bei ihm, aber irgendwann hat er das so gemacht. Zur damaligen Zeit wurde eigentlich in einer gewissen Distanz angebetet. Und wie ich es verstehe, die meisten Kirchenlieder handelten über Gott oder wurden vielleicht bestenfalls zueinander gesungen. Ja, also wir ermutigen uns hier mal gegenseitig so ein bisschen Pimp Talk. Und John und Carol haben irgendwann gesagt, warum singen wir nicht direkt zu Jesus? Denn er ist ja hier mitten bei uns. Und das war eigentlich der Moment, wo Vineyard Worship entstanden ist und auch was Vineyard Worship ausgezeichnet hat, dass wir eigentlich meistens direkt mit Gott connecten in unseren Liedern, direkt zu ihm singen, so als wenn er wirklich da wäre, was wir glauben, dass auch so ist. Welche Bedeutung hat für dich dieses direkt zu Jesus singen?
Ich kann mich erinnern an diese Geschichte von Eddie Espinosa, der zweite Anbetungsleiter der Vineyard Anaheim damals in Kalifornien, der hat einen Song geschrieben, was entstanden ist an der Rote Ampel, als er da über sein Leben nachgedacht hat und wirklich sehr unzufrieden war über das, was er da gesehen hat. Und er hat angefangen zu weinen und zu schluchzen. Und er hat dann erzählt, oh, change my heart, oh God, verändere mein Herz, oh Gott. Dieses Gebet wurde zu einem Melodie, zu einem Gebet und Herzensschrei für eine ganze Generation. Und daraus ist ein Song geworden, der über die ganze Welt damals gegangen ist. Die Idee dahinter war nie, eine Kommerz oder ein Label zu gründen. Die Idee war immer, Jesus direkt in authentisch mit meiner Herzenssprache anzubeten. Mhm. Das finde ich so extrem krass, authentisch, und das ist das, was ich bei Vineyard so schätze, ist diese, ja, wie du sagst, so dieses direkte Ansprache oder diese direkte zu Gott singen, ja. Und ich muss sagen, das, was mich herausfordert, musikalisch wieder, ist, dass ich manchmal in Anbetungsmusik einfach eine gewisse Begrenztheit merke. Und ich bin eher jetzt in einer Phase in meinem Leben, wo ich eher still werde. So. Zum Beispiel für mich ist es unglaublich kostbar, allein zu sitzen, früh morgens, nichts um mich herum. Ich höre keine Anbetungsmusik. Ich verbringe einfach Zeit mit Jesus. Ich glaube, dass wir in einer Welt leben, wo sehr viel Lärm ist. Und für mich sind diese Zeiten mit Jesus, das ist für mich Anbetung pur. So, das ist da, wo ich Jesus hineinlasse, wo ich meine Augen auf ihm richte. Manchmal da, wo Musik mich herausfordert, diesen Zugang zu finden, weil es ist nicht meine Herzenssprache in dem Moment. Oder ich müsste hinter dem Klavier, weil ich Klavier spiele, und einfach singen, spontan singen und nicht irgendetwas, was auch immer.
Ja.
Macht das Sinn?
Total. Es macht für mich total Sinn. Und es macht Sinn für die Lebensphase, in der du bist, glaube ich, in der ich auch bin. So, wir sind ähnlich, glaube ich, an dem Punkt. Aber es macht auch Sinn für die Herausforderungen unserer Zeit. So, und was du gerade beschreibst, ist Anbetung zu erleben als Raum von Ehrlichkeit, von Zerbrechlichkeit, von Stille, Anbetung zu erleben, indem wir überhaupt mal Raum machen, wo nichts ist, wo wir auslassen, wo wir sagen, Gott, ich gebe dir Leere, du darfst das füllen, wo wir still werden.
Ja, absolut. Wenn wir über Anbetung im Raum von Vineyard sprechen, dann sprechen wir sehr oft von der Gegenwart Gottes. Raum schaffen für Gott und seine Gegenwart Gottes willkommen heißen. Waiting on the Lord, wie man das so schön auf Englisch sagt. Für mich ist das wichtig in der Anbetung, auch wenn ich Anbetung leite, was ich sehr, sehr gerne mache, ist es wichtig, diese Haltung zu haben. Und ich wurde vor kurzem gefragt, in eine Vineyard zu gehen. Und ein Satz, der gefallen ist, ist, uns wurde die Anbetung geklaut. Und dieser Satz hat mich dann schon sehr beschäftigt. Das bedeutet, dass man Musik gespielt hat vor der Predigt, aber dass da kein Raum war für Jesus. Ich habe gemerkt, okay, man will sich bewegen und man will diese Gegenwart Gottes wieder hineinlassen. Also wir reden jetzt nicht von Musik, wir reden von Anbetung, von der Gegenwart Gottes. Es gibt ja im Alten Testament eine Geschichte, darum, da geht es, die Gegenwart Gottes wurde geklaut, als die Bundeslade, die das Symbol war für die Gegenwart Gottes, von den Philister geklaut wurde. Und 20 Jahre lang war es nicht im Zentrum des Lebens von Israel. Das Erste, was David entscheidet, ist, dass er diese Gegenwart Gottes zurück in das, in Mitten des Lebens von Volk Israel bringt. Und da passieren ein paar Dinge, aber diese Gegenwart Gottes landet, ohne dass er es will, bei dieser, bei einem Mann, der heißt Obed-Edom. 3 Monate lang ist diese Gegenwart in diesem Haus von diesem Mensch. Ein bisschen so, wie ich das auch erlebt habe, als ich jetzt zum ersten Mal Jesus getroffen habe. Plötzlich kommt da etwas in mein Leben, was mein Leben komplett auf den Kopf stellt. Und dieser Obed-Edom, er und seine Nachfolger, wurde dann die Torwächter, sage ich mal, diese Bundeslade. So ein bisschen sehe ich den Anbetungsleiter als so derjenige, der für diese Gegenwart Gottes sorgt, dass wir dass wir immer wieder das im Zentrum unserer Leben haben oder dass wir das mit Ehrfurcht oder so oder mit dass wir das begegnen, weil die Gegenwart Gottes ist das Kostbarste, was wir haben als Jesus Nachfolger.
Oh ja. Also Riesenherausforderung, wenn wir sagen, wir sind Anbeter oder wir sind vielleicht auch Anbetungsleiter in den Vineyards, dann müssen wir diesen Ort ja kennen, wo wir Menschen hinführen wollen.
Wenn ich mit Jesus keine Beziehung pflege in dem Alltag, wird das auf meine Anbetungsleitung an dem Sonntag auf jeden Fall auch Einfluss haben.
Wann hast du richtig gestruggelt mal beim Thema Anbetung? Gab es mal einen Moment, wo du dachtest, boah, ich pack das nicht mehr, kein Bock mehr. Ist es überhaupt sinnvoll, Gott anzubeten?
Ja, es gab schon ein paar Momente, als dieses Missionswerk pleite gegangen ist, mit dem ich ja mit Benny hin unterwegs war. Ich habe ja alles verlassen, ne? Siemens und alles. Und plötzlich, da war ein Gerichtsvorzieher vor der Tür. Ich konnte nicht mehr rein. Von einem Tag aufeinander auf die Straße. Ich bin sogar weggezogen, aus Berlin weg. Und da war ich sehr einsam. Ja, sehr viele Fragen gehabt, natürlich. Ja, das war ein Struggle. Und viele Menschen auf viele verschiedene Art und Weise haben irgendwelche Struggles, wo sie Fragen haben, wo die Dinge in Fragen gestellt werden. Und das ist ja auch völlig berechtigt und normal. Gleichzeitig ist es genau der Ort, dieser Ort der Struggle, wo Anbetung am wichtigsten ist, ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber wo es wirklich rauskommt, wo das wirklich eine entscheidende Teil wird von wer wir sind. Ein Freund von mir nennt das Schönwetteranbeter. Das ist einfach, wenn alles gut geht, oh Halleluja, danke Jesus, aber wenn alles schlecht geht, ist plötzlich keine Perspektive oder vielleicht hast du finanzielle Herausforderungen, da Jesus anzubeten. Das war der Ort, wo ich so gewachsen bin. Und es gibt ein paar andere Phasen in meinem Leben. Ich kann mich erinnern, dass ich da auch vor einigen Jahren an einer Stelle war, wo ich wirklich herausgefordert war mit der Entwicklung insgesamt. Ja, wo ich auch emotional herausgefordert war. Irgendwann 2017 oder sowas, da hatte ich 3 Wochen lang hatte die Krise. Und irgendwann, ich war früh morgens in der Küche mit einer Tasse Kaffee und dann lese ich in der Bibel aus 4. Mose 13. Es gibt diese Geschichte, wo Mose 12 Kundschafter schickt zum gelobtes Land, wo sie eigentlich hin müsste. Und sie sehen ein Land, was gut ist. Ja. Aber 10 von diesen Menschen reden dieses Land schlecht. Und 2 haben eine andere Sicht. Und das ist für mich so wie ein Eye-Opener gewesen, dass der Caleb und Joshua, von denen beide reden wir, die haben etwas anders gesehen wie die 10 anderen. Für mich war das in dem Moment wichtig zu wissen, okay, inmitten von diese ganzen Schwierigkeiten, Struggles, Ängste, Unsicherheit, was auch immer es ist, dass man einen Blick entwickelt für das, was Gott auch vorbereitet und verheißen hat. Und nicht nur das schlecht reden, was alles nicht klappt. Da für mich habe ich einen Ort gefunden, wo ich gesagt habe, das ist, für mich ist das Anbetung. Ich richte meinen Blick wirklich auch auf Christus. Ich will dort hinsehen, wo Jesus ist und nicht auf das, was diese Welt so zu bieten hat.
Okay.
Und das war für mich so eine sehr wichtige Phase, also von Struggle.
Also ein Moment, wo Anbetung sich durch Glauben auf einmal ausdrückt. Huh? Einfach, dass wir sagen, Gott, ich nehme dich ernst, ich spüre dich nicht, es nervt alles, womöglich bist du gerade nach Istanbul gezogen und ich bin in Hamburg, aber ich glaube dir. Unsere Anbetung hat ja wahnsinnig viel mit unserem Gottesbild zu tun. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Gründe, Gott anzubeten. Manchmal treffe ich Jesus-Nachfolger, die aus so einer gewissen Angst vielleicht auch Gott anbeten, aus so einem Pflichtbewusstsein. Ja, ist ja würdig und das muss man auch machen. So. Also da ist so ein Gottesbild, was ein bisschen druckvoll auch ist. Mich würde mal interessieren, wenn Job heute sagt, Jesus, ich habe keinen Bock, dich anzubeten, es stinkt, lass mich in Ruhe. Was sagt Jesus dann über Job?
Gott sagt zu mir, du bist mein Sohn, in dir habe ich Wohlgefallen. Es gibt ja genügend Momente, wo ich auch durch mein Leben alles andere tue, als Gott anzubeten. Also mein Tun steht in Widerspruch mit meiner Anbetung. Also ich muss schon sagen, dass dieser Satz zu mir kam, als ich in 2001, ich war mit meinen Eltern, die haben mich eingeladen mit meinen Brüdern in Mexiko. Ich war in einem Zimmer und dieser Satz kam, als ich so mich zurückgezogen habe, Jesus einfach gesucht habe. Dieser Satz kam so von, du bist mein Sohn, in dir habe ich Wohlgefallen. Und irgendwie, diesen Satz hat man 3500 Mal gehört in seinem Leben. Aber in dem Moment war es ein Satz, den für mich die Grundlage meiner Anbetung wurde, aber auch in schwierige Zeiten. Es gibt genügend Zeiten, wo ich mich so wie der verlorene Sohn fühle, weil so mein eigenes Ding mache, ganz
Welcher
bewusst.
Welcher von beiden?
Der unter den Schweinen landet.
Okay, alles klar.
Es gibt ja auch diese Zeiten und aber es gibt nie den Moment, wo ich sage, ich weiß nicht, ich habe keinen Bock. Es ist nicht so, dass ich jetzt immer so auf super geistig bin die ganze Zeit. Aber Jesus stelle ich weniger in Frage als mich selbst.
Jesus stelle ich weniger in Frage als mich selbst. Vielleicht ist das wahre Herz eines Anbeters. Vielen Dank, Job. Sehr cool. Hey, ich lande langsam unsere Session. Ich habe hier 3 Fragen noch auf der Liste. Einmal bezüglich auf die Vineyard-Bewegung. Du schaust 2 Jahre, 3 Jahre in die Zukunft. Was ist dein Wunsch für das Thema Anbetung in Vineyard da?
Ich wünsche mir, dass in 2, 3 Jahren, dass 50% der Songs, den wir in unsere lokale Vineyards spielen, aus unserer eigenen Reihe entstanden sind.
Welche Fragen beschäftigen dich momentan gegenüber Gott? Was für Fragen hast du?
Eine Frage, die ich habe, ist, wie kann meine Stimme in der Welt, in der wir leben, eine Resonanz finden? Ich muss es lernen, meine Stimme oder meine Stimme zu erheben. Ich weiß nicht, wie ich das in Ausdruck bringen sollte. Mhm. Und meine Frage an Gott ist, wie kann ich das tun, was auch dein Herz wieder gibt? Und wie können wir als Vineyard einen Weg finden, Radical Balance, und wo wir Menschen begegnen können, die auch anders denkend sind und trotzdem Hoffnung geben.
Super cool. Wie gehe ich mit meiner Stimme um? Job, ganz zum Schluss. Was sagt Jesus zu Vineyard da?
Ich sage, dass die Gegenwart Gottes, so wie die Bundeslaven, wieder zurückkommt in unsere Mitte und dass unsere Leben, unsere Gemeinde, unsere Anbetung, unsere Welt, in der wir leben, wird von dieser Gegenwart verändert werden. Und ich spüre, dass da was kommt, dass wir nicht viel selbst hinzufügen können, als einfach nur Raum zu schaffen und sagen, Jesus, wir heißen dich willkommen und wir warten auf dein Eingreifen. Und danke im Voraus, dass du das tust.
Wow, das ist so cool zu hören. Hey Job, ich danke dir, dass du mit mir im Stream warst. Allen Zuhörern nochmal alles Gute und bleibt im Flow. Bye, bye.